The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Schauspieler Klaus Nierhoff. Lieber Klaus, herzlich willkommen in meiner Sendung.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich. Du bist, das habe ich dir schon auch am Telefon im Vorgespräch gesagt, für mich ein absolut bekanntes Gesicht. Ich habe dich auf Facebook habe ich dich gesehen, wo es als Freund vorgeschlagen. Dann habe ich gedacht, heiliger Strohsack, Klaus Nierhoff, den kenne ich doch. Ich muss den mal anfragen. Und dann habe ich aber gedacht, oh, hoffentlich ist er nicht zu seriös, so konservativ, dass er irgendwie so als großer Schauspieler, dass er, wer sind Sie denn, dass Sie, wie kommen Sie darauf, mich einfach anzusprechen? Aber dann habe ich gemerkt, so bist du ja gar nicht.
Nein, 66 Jahre und kein bisschen weise, es wird immer schlimmer im Alter. Ja, kein Problem.
Ja gut, aber du kannst aber auch für dich selber schon behaupten und zugeben, dass du ein sehr bekanntes Film- und Fernsehgesicht bist, oder?
Ach ja, ich selber merke das ja gar nicht so, aber wenn ich dann mal so auf die 40 Jahre zurückblicke und die verschiedenen Formate mir angucke, wo ich dabei war, dann denke ich schon, dass mich ein paar Leute kennen. Ja, das ist wohl wahr.
Mhm. Wirst du viel angesprochen auf der Straße?
Ja, das hält sich jetzt im Alter in Grenzen. Ich hatte mal Phasen, wenn das so aktueller war, ne? Also während Marienhof zum Beispiel, da war es am meisten so, dass die Leute mich erkannten und ansprachen, so junge Leute, die sich dann auch trauten. Während der Lindenstraße natürlich auch. Und später hat sich das so ein bisschen verringert, was ja ganz klar ist, weil diese Emphase, wenn du jemanden erkennst, ist natürlich nur bei jungen Leuten so. Und hier in Köln ist es sowieso so, dass an jeder Straßenecke irgendein Promi-Gesicht aufblitzt. Also da sind die Leute ein bisschen gelassener und sprechen dann nicht mehr an.
Die sind das gewohnt sozusagen.
Ja, klar.
Jetzt hast du gesagt, hast ja schon angedeutet, du bist etwas älter schon. Ist das für dich so ein Thema jetzt? Also merkst du das auch bei so Rollenangeboten? Hat sich da beruflich irgendwas für dich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Aber bei mir wirklich in positiver Hinsicht. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber da ich jetzt ja noch einigermaßen gesund bin, kommen für meinen Geschmack jetzt bessere Angebote. Es mag aber jetzt auch sein, dass das ein bisschen so eine subjektive Wahrnehmung ist, weil ich jetzt natürlich wesentlich entspannter bin. Ich bin in Rente eigentlich. Also ich kriege so meine Rentenzahlung pro Monat. Und dann bin ich natürlich auch nicht mehr so dahinterher, was kommt als nächstes, was kann ich noch machen und so weiter und so fort, sondern ich lasse es einfach kommen und das passiert. Das ist irgendwie ganz schön. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das grundsätzlich eine Gesetzmäßigkeit ist, aber in meinem Fall kommt das mit dem Alter im Moment gar nicht so schlecht für mich.
Also bist du sozusagen ein bodenständiger Künstler, dass du sagst, so auch Rente und so, weil ich meine, ich kenne ja auch so ein paar Künstler, die sagen so, das kommt mit Rente, kommt mir nicht in die Tüte. Ich will auf der Bühne sterben und so. Also so, das geht ja, aber du bist schon bodenständig.
Ja, was heißt bodenständig? Also ich möchte immer weiter arbeiten und andererseits bin ich aber auch ein Beamtensohn. Das heißt, ich habe immer, ich habe immer schon auch darauf geachtet, dass ich versorgt bin. So.
Ah ja.
Das heißt also, ich habe meine, siehst du, wenn du das anguckst, diese Serien, die waren natürlich auch sicherheitsgebend. Künstlerisch hätte ich vielleicht mehr Risiken eingehen können. Ne, das ist ja immer eine Fragestellung, wie ist die Persönlichkeit, wie macht man das so? Ich würde sagen, ja, ich bin bodenständig, also weil ich auch mein Leben jetzt nicht nur von dem Beruf abhängig mache. Also mein Wohlbefinden ist natürlich umso besser, wenn das beruflich auch ausgeglichen ist und wenn ich Angebote habe. Aber ich weiß durchaus auch mit meinem restlichen Leben jenseits der Kamera oder jenseits der Bühne etwas anzufangen. Insofern, ja, würde ich sagen, bodenständig. So ist das.
Meinst du das auch so im Kontext von so, was weiß ich, irgendwelche großen Theaterschauspieler, die dann alleine ins Hotel gehen und dann sich irgendwie noch in den Schlaf trinken, ja, weil sie keine Freunde haben? Also meinst du sowas, dass dir das so nicht geht?
Ja, so geht es mir nicht. Na, so ist, ich habe das auch gerne gehabt. Ich habe auch gerne Tournee gehabt. Ich habe auch gerne Hotels gehabt. Ich bin auch gerne in Hotels, wenn ich meinetwegen jetzt gerade in Hamburg habe ich Unschuldig 3 gedreht und dann ist man in einem schönen Hotel. Das liebe ich auch. Dann bin ich da auch alleine. Das ist auch schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin so einsam, ich muss wieder auf die Bühne, damit ich mich spüre oder vor die Kamera. Ich trinke aus anderen Anlässen als aus Einsamkeit. Ich bin feierfreudig, also ich liebe es dann schon auch in positiven Sinne mal so einen kleinen Rausch zu haben. Aber es ist nicht so, um meine Einsamkeit zu bewältigen. Ja. So ist es bei mir nicht. Nee. Ja.
Du bist ja auch jetzt auch schon länger verheiratet, gell? Weil das hast du auch am Telefon gesagt mit deinem Mann. Wie lange seid ihr verheiratet?
Ja, verheiratet ging ja erst seit 2017.
Ach so, ja, das, stimmt, das war nicht das, so lange. Aber das, zusammen
aber,
seid ihr
aber zusammen sind wir schon 31 Jahre.
Heiliger Strom.
Ja, das ist schon irre. Das ist auch eine Grundsicherheit, das muss man schon auch sagen. Das ist eine große Konstante, wenn das mit der Liebe stimmt im Privaten. Das ist schon eine große Konstante, die hält einen schon aufrecht, die bringt einen auch über Durststrecken hinweg. Nun ist es bei uns auch so, der ist auch noch mein Agent. Das heißt, wir haben auch eine berufliche Verbindung jenseits der Privaten. Und das hat manchmal Probleme gegeben, sicherlich, weil das ist in Personalunion schwierig auszutarieren, aber das haben wir auch geschafft. Gab mal zwischendurch.
Habt ihr euch so kennengelernt, also dass er dein Agent war?
Nee, wir haben uns kennengelernt, da war ich 36 und da war ich schon im Geschäft. Und er war 29 und war Unternehmensberater. Und der fand dann, als wir uns kennenlernten und ich dann plötzlich weg musste, weil da eine Tournee lief gerade, also ich musste ganz schnell einspringen in eine Produktion, das war damals Beowulf, 1995, da haben wir uns dann plötzlich nicht mehr so oft gesehen, dann hat er mich besucht. Das war ganz zu Anfang. Und er hat mitgekriegt, dieses Feld von Beschäftigung, aber auch Ensemble, Kollegialität. Damals lief das mit dem Tournee-Dings auch noch so. Das war neben dem Fernsehereignis, machte man dann auch immer noch so Tourneen. Das war ganz schön. Da merkte er, diese Branche interessiert mich. Und darüber hat er dann seinen Beruf verlassen, hat sich erstmal in einer Castingfirma orientiert, ist dann da relativ schnell zum Head of Department aufgestiegen und dann hat er sich mit meiner damaligen Agentin zusammengetan und die haben das erst gemeinsam angefangen und dann hat er sich selbstständig gemacht und seitdem ist er Agentur Thomas Wernicke.
Okay, also hat er auch noch andere Klienten?
Ja, natürlich, ja. Das ginge, mit mir alleine wird er nicht reich. da muss man schon ein paar mehr haben.
Ja, weiß ich ja nicht. Es gibt ja auch so, was weiß ich, es gibt ja auch den Agenten, der Manager von Elvis Presley oder von.
Ja. Ja, das ist ein anderes Level, würde ich mal sagen.
So, okay.
Elvis, ich glaube, da sind viele mitreich geworden.
Ja, allerdings. Ist dir in deiner Fernseh-Filmkarriere auch Theater, machst du ja unglaublich viel Theater auch und so, stand das Schwulsein jemals, war das jemals Thema bei deinen Arbeitgebern, Kollegen?
Ja,
oder?
Doch, ja. Das muss man schon so sehen. Naja gut, ich bin ja nun 1958 geboren, das kannst du ja ausrechnen. Also ich bin 79, nachdem ich studiert hatte, an die Schauspielschule gegangen. Mhm. Und in der Zeit hatte sich zwar was entwickelt, aber die Rollenvorstellungen, was eine Männlichkeit, was das Weibliche und so weiter, diese Klischees, was macht ein Mann auf der Bühne, was macht eine Frau auf der Bühne, die waren schon sehr deutlich klischiert, würde ich mal sagen. Das waren Klischees, ne? Und dann war es für die meisten am besten zu sagen, also meine Sexualität, das interessiert jetzt hier niemand, das lasse ich mal für mich. Und dann sind die meisten auch im Schrank geblieben. Und ich war dann anders. Ich habe das immer sehr schnell thematisiert und dann auch zum Nervpunkt meiner Kolleginnen, also Kollegen hauptsächlich. Die Kolleginnen waren da super mit. Aber die haben dann, wenn ich das so jede fünfte Woche mal angebracht habe, haben die gesagt, jetzt hör doch mal auf und so. Aber es war mir schon ein Thema, weil die Vorstellung davon, ne, wenn man meine äußere Hülle sieht, dann bin ich so ein Siegfried damals gewesen, ein deutscher Held. So. Und das Sensible, was man ja dem, wenn man dann mal andere Perspektiven einnimmt, männlichen auch durchaus zuordnen könnte, das wurde eigentlich nicht so gefragt. Ne, da kamen dann wirklich auch von Lehrerinnen so Äußerungen wie, da muss mehr Stahl rein. du siehst aus wie eine deutsche Eiche, da muss einfach mehr. So. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen zu der Zeit. Bis ich dann irgendwann auch mal mitgekriegt habe, naja, das ist ja eine Farbe, aber es geht ja auch ein bisschen vielfältiger. Und mit dieser Fragestellung bin ich schon durch mein Leben auch am Theater gegangen. Da gab es durchaus auch Regisseure meistens, die Probleme damit hatten. Also die fühlten sich fast verraten, dass da so eine deutsche Eiche auf die Bühne kommt. Und dann ist der privat schwul, wenn die das mitkriegten. Und das haben sie mitgekriegt. Weil ich oft auch mit Freunden, ich war vorher mit einem Kollegen zusammen und dann war das klar, dass wir auch ein Paar sind. Das wurde dann offiziell geduldet, aber man merkte, auf der feinstofflichen Ebene wurde das noch nicht anerkannt. Und diese Entwicklung hat sich erst so bis in die 2000er Jahre ein bisschen gebessert. Und heute gibt es ja so, selbst beim Film gibt es so Listen, wo man Ansprechpartner hat, falls man jetzt mal doof angelabert würde. Das betrifft hauptsächlich Frauen immer noch, klar, ne, wo es auch immer schwierig ist mit den Machtverhältnissen. Aber es betrifft auch queere Menschen, die oft auch noch ein bisschen die will man nicht so sichtbar haben. Ne? Die werden auch oft noch so ein bisschen ausgegrenzt. Deswegen ist es ganz gut, dass ich da eine Entwicklung getan hat in puncto politischem Bewusstsein. Was noch nicht alle mitgekriegt haben. Mittlerweile gibt es auch wieder ein Rollback, aber das hat sich in meiner Zeit schon deutlich verbessert. Insofern, ja, es hat einen Einfluss gehabt auf meine Karriere. Ja.
Ich denke ja, wenn man jetzt zum Beispiel als heterosexueller Mann eine Rolle spielt von einem schwulen Mann, dann sagt man, ja, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen so und so und so sein. Rein theoretisch müsste es ja umgekehrt dann auch so sein. Also wenn ich sage, ich spiele einen strahlenden, so ein Klischee-Helden, so ein Märchen-Legenden-Helden, der die Prinzessin kriegt, ich muss jetzt unbedingt, dann gibt es ja bestimmt auch so, dass ich so sage, stell dich, also so ein bisschen wie bei, was weiß ich, Birdcage oder so, so dieses,
ja.
Mach dich mal ein bisschen, sei mal ein bisschen männlicher und so, ja, okay, bin ich halt. Also so, weißt du, so dieses, so ein bisschen, dass man, theoretisch müsste es ja möglich sein, dass man sagt, ich spiele jetzt einen heterosexuellen Mann. So, ja.
Ja, also, und ich, man hat ja den Körper und die Stimme und den, also das Mindset, man ist ja jetzt nicht eindimensional, kein Mensch ist eindimensional, auch wenn man das runterbrechen möchte, aber kein Mensch ist nur so und so und so, da ist Vielfalt drin und man kann ja dann auch die Register ziehen, ne? Also es gibt ja jenseits des Klischees so viele Varianten von cool sein, lesbisch sein, trans sein, inter sein und da gibt es einfach nochmal so viele Möglichkeiten des Ausdrucks, warum sollen wir die nicht alle nutzen? Und damals war es ja so, dass die Leute, die heterosexuell waren und eine schwule Rolle gespielt haben, sofort einen Oscar gekriegt haben.
Ja, ja, das stimmt, absolut. Ja.
Und umgekehrt wurde das ja gar nicht, weil die meisten waren ja dann auch gar nicht out, da wusste man ja gar nicht, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile gibt es ein paar Interviews von KollegInnen, wo man so sieht, also zum Beispiel Ian McKellen, der war im Privaten sicherlich in seiner Theater- und Filmblase als schwuler Mann bekannt. Aber unter der Thatcher-Regierung musste der sich erst outen, weil da wurde es wirklich gefährlich. Da hat er sich Gott sei Dank geoutet. Nicht Gott sei Dank, aber für uns einfach sehr, sehr toll. Aber vorher hat das ja niemand quasi beurteilt. Da ist ein schwuler Mann, der Richard den Zweiten spielt oder was weiß ich. Ne? Ist ja gar kein Thema und sollte eigentlich auch gar nicht.
Ja, aber war es nicht früher auch kein Thema, weil man auch versucht hat, dass es kein Thema wird? Also dass man weißt du, so in der Branche so, ach, wenn wir es nicht wissen, es auch. Also besser, wir wissen es nicht.
Besser, wir wissen es nicht, don't ask, don't tell, weil das ist ja dann eh doch privat, 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 also solange es keiner merkt, ist alles gut. Und das finde ich eben das Schwierige, weil das Private auch politisch wird, weil wenn das um den Preis passiert, dass alle möglichst nicht darüber sprechen sollen, dann sind sie eben auch nicht sichtbar und über Sichtbarkeit ist eine Entwicklung möglich. Aber wenn alle denken, alle sind straight, dann gibt es keine Entwicklung. Ne? Also dann muss man da ein bisschen politisch arbeiten. Und das habe ich relativ früh begriffen. Das habe ich schon zu meiner Studentenzeit begriffen. Ich meine, hier in Köln, da ging natürlich was los. An der Studiobühne, als ich 1978 hier aufschlug in Köln, aus dem Sauerland kommend, nach meiner Armeezeit in Hamm kommend, war das für mich ja ein Paradies plötzlich hier in Köln. Da war an der Studiobühne Heller von Sinnen, der Bach, Dada Stievermann, was weiß ich, Ralf Morgenstern, die waren hier lokale Stars schon, weil Köln immer schon so ein gewisses Pflaster war. Und das war für mich erstmal wow, konnte ich gar nicht, also ich habe es sehr genossen, aber das war mir vorher im Sauerland ja nie begegnet. Mhm. Und da konnte man sehen, dass sich da auf der Paradiesvogelebene schon was getan hatte. Aber die haben ja dann eben auch dafür gesorgt, dass das in so ein politisches Bewusstsein oder in so eine Aktion umgemünzt wurde auch. Das fand ich eine große Befreiung. Und die haben viele Leute mitgetragen. Also die Namen, die ich gerade genannt habe, aber eben auch viele andere drumherum. Und das ist schon, finde ich, eine Errungenschaft.
Ja, ich habe das Gefühl, also so als Jugendlicher sozusagen, weil vorher kann ich mir keine Meinung darüber bilden, aber dann, es war irgendwie gar kein Thema und dann in den 90ern kam das natürlich, dann war das auch ein bisschen so wie der lustige Schwule oder so die witzige genau. Tucke, so, aber das wurde ja. Wenigstens trotzdem so erstmal offensichtlich gemacht.
Ja.
Und das ist ja heute wiederum undenkbar, dass diese ganzen schwulen Witze, die es damals gibt, das ist ja heute wieder so. Geht gar nicht, aber irgendwie hat man versucht, glaube ich, damals sich irgendwie auch erstmal anzunähern. Dann hat man den Weg gewählt, oder?
Mag sein, das ist ein Aspekt. Ja. Also, dass die Schwulen ein bisschen die Hofnarren waren, das waren die Paradiesvögel mit den bunten Kleidern und so weiter. Ja. Das ist eine Farbe, das ist ja auch sicherlich schön, aber diesen Stand bis, also wenn man die Entwicklung von da bis zu Act Out 2021, wo man dann sagte, ja, aber wir können doch alles spielen, wir sind doch Spieler. Das ist ja gar nicht nur so, dass dieser eine Farbtupfer wichtig ist, sondern das kann alles sein. Und dass man das einfach als einen normalen Zustand mehr und mehr begreift, das finde ich die Errungenschaft.
Denkst du denn, es gibt viele Schauspieler auch in Amerika zum Beispiel, berühmte Schauspieler, die sagen, ich oute mich nicht, weil dann ist meine Karriere tot. Also weil das hat man ja in Amerika schon öfter mal auch erlebt, muss man sagen, dass es Schauspieler gab, die da nicht mehr so vorne dabei waren.
Ja, früher Rock Hudson und so, ja klar. Aber auch später sicherlich gab es Leute, die das einfach nicht gesagt haben. Wie heißt denn dieser?
Wo du jetzt heute so denkst, so der ist schwul, ich weiß es. Aber er wird es nie sagen. Gibt es sowas?
Das gibt es sicherlich auch. Ich bin jetzt mit der Amerika-Szene.
Oder in Deutschland, Schauspieler?
Ja, also natürlich haben nicht alle mitgemacht bei Act Out. Ne? Da gab es schon Diskussionen im Vorfeld. Ich habe das ja auch mit begleitet, wo man sagte, ach, das wäre schön, wenn der noch dabei wäre. Und dann hat der aber gesagt, nee, mache ich dann doch nicht. Also gab es mehrere, auf jeden Fall. Ja, das gibt es immer noch. Also man muss es aber auch verstehen, es gibt natürlich Menschen, die sagen, mein Privates möchte ich jetzt, ne, die dieses Private dann auch für sich bewahren möchten, weil die Angst haben, dass man dann immer nur noch darauf hinweist. Das verstehe ich schon auch als, dass man sagt, nee, oder ich bin jetzt an dem Punkt meiner Karriere, also da lasse ich das einfach mal außen vor. Das gibt es schon und das gibt es in Amerika ganz sicher auch.
Frag mich das immer. Ich meine, letzten Endes ist es ja so, dass wenn man sagt, man hat einen riesen Blockbuster-Film, der ja alle möglichen Menschen erreicht, dann will man auch vielleicht noch in alle möglichen Kontinente, wo vielleicht auch teilweise irgendwelche Rechte noch nicht so ausgeprägt sind wie bei uns. Und dann wird es natürlich irgendwann schwierig, weil man sagt, jetzt hat man so einen Mega-Hauptdarsteller, Superstar, und man, der spielt jetzt so einen ganz harten Actionheld, aber man weiß im Kopf, ach nee, der ist aber schwul, und dann geht das, glaube ich, für viele so, die kriegen das nicht richtig auf die Reihe. Ja?
Das gibt es und dann gibt es natürlich auch inzwischen ja immer mehr queere Inhalte. Ne? Es gibt ja sogar in Disney-Filmen mittlerweile so Anspielungen oder auch Szenen, wo also auch durchaus insinuiert wird, dass das jetzt ein Männer- oder ein Frauenpaar oder eine queere Geschichte ist. Und da fängt es dann an, dass es ja auch Markt Unterschiede gibt. Also für den China-Markt wird dann, oder ich weiß nicht, für den arabischen Markt vielleicht auch, ich weiß das nicht, kann das jetzt soziologisch nicht untermauern, aber da gibt es dann auch die Schere. Da werden auch bestimmte Sachen dann rausgeschnitten. Dass man das nicht so, oder nennen wir mal auch den russischen Markt, da weiß ich jetzt nicht, werden solche Inhalte ja bekämpft mittlerweile. Das wird ja quasi als, mittlerweile werden ja bewusst, also seinsfördernde Institutionen oder sagen wir auch mal queerer Aktivismus, wird da ja bestraft. Ne? Und insofern, ja.
Ist das jetzt eigentlich so vom Gefühl her, weil wir haben ja auch jetzt, sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen auch mehr in so woken Verhältnissen gelebt, um dem Ganzen mal so einen Namen zu geben. Gibt es jetzt eher wieder so einen Rückgang,
meiner Meinung nach? Ja, deutlich.
Durch die AfD oder was? Ja. Oder so durch diese ganzen Rechten?
Ja, durch diese, also ja. man merkt ja, der rechte Hintergrund bei Trump und Konsorten, die ganzen Milliardäre, die da im Hintergrund stehen, selbst wenn sie selber schwul sind, die machen ja deutlich eine antiqueere Politik. Ne? Das wird ja jetzt schon, oder auch eine Anti-Minderheitenpolitik, sagen wir mal so. Schwarze Frauen, queere, Transleute, was weiß ich, werden da jetzt quasi wieder als Feindbilder genommen, weil es da einfacher ist, die Gesellschaft zu spalten. Da kann man sagen, okay, die ist schon mal raus und dann haben wir schon mal einen gemeinsamen Feind. Und diese Netzwerke, die ja, diese rechten Netzwerke, die international verknüpft sind, die merken natürlich, dass das in der Demokratie diese ewig Gestrigen wieder vereint. Ne? Da hast du plötzlich wieder so 15-20% in der Gesellschaft, die darauf abfahren, die da einfach mal wieder so eine klare Haltung haben wollen, nach dem Motto, das sind wir nicht, und die sollen mal wieder bekämpft werden. Das bringt ja Stimmen. Also insofern gibt es dann deutlichen Rollback. Und ich meine, am besten sieht man es hier bei der AfD. Ja, die Leute, die da in Brandenburg Schule klatschen, die werden ja mitgenommen. Ja? Da ist ja eine lesbische Vorsitzende, die sagt, ich lebe zwar mit einer Frau zusammen, aber ich bin nicht queer. Und die damit ja auch sagt, lass uns mal nicht darüber reden, das ist jetzt kein politischer Inhalt, sondern lass die mal ruhig so noch weitermachen in ihrem Ressentiment, weil Ressentiment bringt für die Wählerstimmen. So ist es, glaube ich.
Also ich habe aber auch schon Stimmen gehört, sage ich mal, in Anführungsstrichen von älteren Schwulen, die auch gesagt haben, oder schwule Männer dann gesagt haben, auch einer war mal bei mir in der Sendung, ein Travestiekünstler aus Frankfurt, der auch sagte, ja, manchmal ist mir das aber auch ein bisschen zu viel mit den letzten 10, 15 Jahren dieser Bewegung. Also, dass man auch alles unterteilen muss, dass man genau sagen muss, jetzt, wir nehmen genau die Sexualität auseinander. Du bist jetzt das und das und das, dann bist du noch das und das und das. In der Bezeichnung, irgendwann wird es so kompliziert, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, also wo ich erst mich frage, ist es auch ein Generationsding? Also, dass zum Beispiel auch ältere schwule Männer oder generell homosexuelle Menschen vielleicht eher damit, weil sie halt auch aus einer anderen Zeit kommen, also in ihrem Dunstkreis auch konservativer sind, quasi, als junge Schwule,
weißt du so? Ja, das ist klar. Es ist ja nicht nur so, dass eine Persönlichkeit sich über sein spezifisches Queersein definiert. Ja. Das sind ja ganz viele andere Sachen. Also die Älteren sind ja auch aufgewachsen damit, das sind Glaubenssätze, die dann auch sagen, ja komm, jetzt haben wir gerade mal unser eigenes Coming-out geschafft, jetzt wollen wir da noch so einen Rattenschwanz mitnehmen, nee, jetzt ist aber mal gut. Ja. Dann sage ich immer, also das ist anstrengend, ne, ist klar, und es fällt natürlich über. Aber wenn doch diese kleine Gruppe von non-binären Menschen meinetwegen sich besser fühlt, wenn man mit Pronomen anders umgeht, ja, dann soll man sich doch bemühen, das zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber warum soll man sagen, nee, das ist jetzt zu viel, die sollen mal in die Unsichtbarkeit. Das finde ich, also von meiner Haltung her, schwierig. Ich kann aber verstehen, ich meine, Menschen sind Menschen und da geht nicht jeder mit. Nicht jeder hat dieses politische Bewusstsein. Jeder denkt natürlich erstmal an sich und seine kleine Gruppe. So ist der Mensch.
Ja, klar, und dann, also sicherlich, das ist, aber ich muss mich mal grundlegend fragen, ist dir das eigentlich jetzt so meine ganze Fragestellung, die sich zwar jetzt so entwickelt hat irgendwie so, aber ist dir das zu sehr queer-lastig, also dass ich sozusagen dich mehr jetzt so hier als, das will ich ja gar nicht, wir reden ja noch über andere Sachen, aber so wie als
Wir reden noch über andere Sachen, aber ja. Das ist, wenn du mich fragst, dann gebe ich eine Antwort und das ist alles gut, das ist alles gut. Kein Problem. Es ist vielleicht jetzt eine große Einheit schon darüber gesprochen. Das ist aber in Ordnung. das, man kann halt immer nur Ausschnitte eines Lebens beleuchten, ne? Und natürlich gibt es noch viele andere Sachen, klar.
Ja, ich sag dir das auch ganz ehrlich, weil ich auch, das habe ich ja auch am Anfang gesagt in meiner Einleitung, dass ich gedacht habe, du bist konservativ, so vielleicht so Schauspieler, der möchte nicht, guck ihm nicht direkt in die Augen und so, weißt du. Und dann habe ich, und ich glaube, ich habe mich selbst dabei erwischt, dass ich dann, als ich mit dir telefoniert habe, gedacht habe, ach, du bist ein schwuler Mann, der verheiratet ist schon seit, ich hätte mich auch noch mal ein bisschen besser auf vorbereiten können in dem Moment, weil es steht auch in deinem Wikipedia-Eintrag, aber ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Mir war es einfach wichtig, dich als Schauspieler. Und ich glaube, ich hatte auch diese Schnittbox in meinem Kopf, dass ich so gedacht habe, konservativ angesehener Schauspieler, das heißt heterosexueller älterer Herr, weißt du, so.
Ja. So, das ist interessant, so, ja, aber ja. So läuft das. So, ich meine, da ich ja jetzt auch keine PR-Firma angestellt habe, oder ne, nimmt man halt nur das wahr, wo ich quasi öffentlich erscheine. Und vielen Menschen, die gar nicht mit diesem queeren Aktivismus zu tun haben, die nehme ich vor, genau ein bisschen ähnlich wie du oder noch ganz anders wahr. Also wenn man nur mein Demoband sieht oder wenn man sieht, also ich habe ja teilweise, ich habe kaum schwule Rollen gespielt. Ich bin ja immer der Kracher also gewesen oder der Familienvater oder der Unsympath auch ganz oft. Ja,
der Bösewicht auch viel,
oder? Oder der Bösewicht. Oder was ich davor gemacht habe bei Unschuldig, da habe ich so einen Familienpatriarchen gespielt, der ein Missbraucher ist, aber äußerlich diese bürgerliche Fassade hat. Oder eben mit Dennis Gansel gerade die The Prototype, da bin ich ein Sicherheitschef, der schießt und relativ dominant rüberkommt. Ne? Und so werde ich auch von manchen CasterInnen gesehen. Ne? Weil die gucken natürlich jetzt nicht auf mein Engagement oder meine weiche Seite. Ne? Und so ist das. Es ist ja auch ein visuelles Medium. Es ist ja eine Oberflächenwahrnehmung, die ist ja auch so, man kann ja auch nicht gegen seinen Typus besetzt werden. Ne? Also ich habe diese tiefe Stimme, ich habe diesen kräftigen Körper. Ich werde jetzt nicht die zarte Elfe spielen, das ist ganz klar. Das ist doch ganz klar. Und das ist auch gut, da bin ich auch gut mit gefahren. Also in dem Bereich muss ich mich natürlich auch austarieren. Und es ist wirklich so, wie du beschreibst, oft so, dass die Leute überrascht sind. Ne? Du bist jetzt überrascht und sagst, aha, interessant. Es gibt aber auch viele Leute, die enttäuscht sind. Ne? Das gibt es auch. Das gibt es auch. Ja, ja.
Ja, gut, okay, aber dann ja mit einem anderen.
Ja, aber du kennst doch diese Männerbündelei, ne? Also wenn du quasi nicht diesen Hintergrund hast, du wirst doch sofort in diese Männergespräche mit reingeführt. Also auch wenn es oberflächlich ist, du bist am Set und dann kriegst du sofort mit und wie, ich will jetzt das jetzt nicht so grundsätzlich denunziatorisch ausdrücken, aber dieses, ach guck mal, die ist die fuckable, solche Geschichten, die kommen und seien sie nur im Untertext. Und du kannst da natürlich mitschwimmen. Du kannst da natürlich sagen, ja, klar,
weiter, ja. Es so. Kommt aber auch bei schwulen Männern, sage ich mal so. Also ich
im schwulen Bereich natürlich, klar.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja auch noch Barkeeper, arbeite hier in einem Etablissement, ist ein relativ alteingesessenes Ding. Ich habe, das ist aber auch, hat so einen leichten queeren Anstrich. Also meine Chefin sind beide lesbisch, aber es ist mehr so ein Familienrestaurant, Kaffeeartig. Es wird jetzt nicht so hundertprozentig ausgestellt, dass man queer ist, aber man ist es halt. Das heißt, wir sind eigentlich als, ich habe so ein paar heterosexuelle Kollegen, wir sind aber fast so die Außenseiter, ja. So, das in diesem ist ja tatsächlich so. Und deswegen habe ich halt auch ein, zwei schwule Kollegen und so, und die reden quasi ja genauso wie die Heterosexuellen, so wenn es um sowas fuckable geht, sage ich mal.
Ja, natürlich.
Da ist eigentlich kein Unterschied. Ja.
Das stimmt.
Und deswegen sind wir natürlich aber auch, sage ich, also wir Heteros, sage ich mal, sind natürlich auch in unserer Umgangssprache oder so, wie wir, natürlich ist das manchmal so ein bisschen männerlastig, das kriege ich auch mit, aber ein bisschen auch an den Laden angepasst. Also, dass man.
Absolut. Man muss das schon reflektieren. Also, auch es sind ja nicht alle queeren Menschen per se tolle Leute. Die Arschlochquote ist überall dieselbe.
Ja, na klar.
Also, du hast überall 10% Arschlöcher und du hast überall auch 10%, die vielleicht nicht darüber nachdenken. Und Ich sehe das im Schulenbereich auch, also wie entwertend man teilweise auch über Frauen spricht.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht nur in der Hetero-Szene so. Da müssen wir uns allgemein mal hinterfragen. Ne?
Ja,
wir,
das denke ich auch.
Und andererseits, klar, da kommt wieder dieses, ach, wenn man so alt ist, muss man sich denn noch so viel ändern und so. Also da kommen natürlich... Da kommen wirklich
meinst
so,
mich jetzt oder dich?
Nein, ich meine, du bist ja noch jung. Du kannst dich noch ändern. da muss sich deutlich jeder auch an die eigene Nase fassen. Und da ist auch keine Minderheit davor gefeit, sich da auch nochmal zu reflektieren. Das sollten sie
auch. Naja, klar. Tun. Und ich meine, ich sage das immer wieder, ich sage es auch manchmal hier in der Sendung, weil ich das öfter mal erwähne, dass ich halt auch diesen Job habe und
ja.
So. Das ist einfach in dem Alltag bei uns. Und wir sind so wild durchgemischt von allen, von Sexualität, von ethnischen Hintergründen und so weiter. Es geht aber eigentlich nur um die Gastro. Also wenn man sich anscheißt oder so, es geht nur um die Gastronomie. Es geht nicht um alles andere, ist nicht wichtig in dem Moment. Also, weißt du, wenn die Küche nicht funktioniert, es geht nicht darum, ob der Koch schwul ist. Also es ist so, deswegen im Alltag ist das halt anders. Ja.
Richtig, und so ist es eben auch in meinem Gewerbe. Das ist ja so, das interessiert niemanden bei dem fertigen Produkt. Das sollte es auch nicht. Ne, das ist doch klar. Also ein guter Film ist ein guter Film und eine gut gemachte Serie ist eine gut gemachte Serie. Da kann man nicht sofort die Soße der politischen Korrektheit drüber tun und alles hin und her. Also da gibt es, es werden auch natürlich dramaturgisch werden Sachen abgebildet, die übergriffig sind, die nicht in Ordnung sind und so. Und aber auch die privaten Befindlichkeiten spielen dann keine Rolle mehr. Ne, das ist absolut klar.
Ich finde ja auch, dass du gerade, was du auch so erzählt hast, also mit so einer teilweise dann falschen Erwartungshaltung, mit der man dir begegnet, da bist du ja fast schon eigentlich eine schillernde Persönlichkeit oder so ein Aushängeschild, sage ich mal, für so eine Szene, weil man sagt, also dann in dir kann man sich ja direkt täuschen. Das ist ja eigentlich super, dann kann man sich direkt an die eigene Nase greifen, weißt du?
Ja. Also, oder? Ja, ja. Ach, wenn es mal abgebildet wird, ja, ja. Also das, wir reden ja eher jetzt von... Also Persönlichkeitsfragen, also da im Privaten kriegt man das schon mit. Hm. Und natürlich für ein Produkt ist das, was da ausgedacht wurde, das Wichtige, da kriegt man das natürlich nicht mit. Ne? Also da müsste ja extra was geschrieben werden, um dieses Feld dann abzudecken. Und ja.
Ich finde das zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel bei James Bond Skyfall hat Javier Bardem eigentlich ein Bösewicht gespielt mit, ja, würde sagen, er war homosexuell, aber es wurde auf jeden Fall angedeutet.
Ja.
Das hat da total gepasst. Also es war eigentlich Teil der Rolle, gerade auch die Szene, wo er eigentlich James Bond dann irgendwie so ein bisschen unsittlich berührt.
Ja.
Das ist ja so fast schon ein Spannungsmoment.
Ja.
Finde ich, hat eigentlich da perfekt gepasst, oder?
Absolut. Und das ist, so muss es, glaube ich, auch sein, dass das auch in die Popkultur oder einfach mehr so ein, dass es das gibt. Ne? Das ist immer schön. Und da bin ich natürlich als queerer Mensch besonders erfreut, wenn solche Sachen thematisiert werden. Und die anderen könnten es irgendwann als eine Möglichkeit ja auch mitdenken und auch freudig überrascht sein. Ne? Manche sagen natürlich, ach du großer Gott, das hat ja gar nichts, ne? Also das möchte ich in einem James Bond gar nicht sehen. Also da so geht ja gesellschaftliche Entwicklung, dass sich das einfach verbreitet.
Ich glaube, man hat ich glaube, es war in Diamantenfieber oder so mit Sean Connery, da hatte man auch so zwei schwule Handlanger. Die hat man aber eher so witzig, so typisch, so zirkusmäßig eher dargestellt.
Ja. Ja, das ist noch der Hofnarr, ja, ja.
Das waren auch so die 70er, so.
Ja, ja.
Da war das sowieso ja noch ein anderes, ich glaube, da ist man noch komplett anders damit umgegangen in den 70er.
Ja, 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 genau. Also so. Ja. Und ich hoffe nur, dass das trotz AfD und Rollback, dass sich das einfach... Für die jungen Leute, die jetzt einfach so nachwachsen, dass sich jedenfalls der Status, den wir jetzt haben, nicht zurückdrehen lässt. Das hoffe ich mal.
Ne? Also ich hab tatsächlich da das Gefühl, um das vielleicht das Thema auch mal kurz abzuschließen, weil ich habe ja eine Tochter, die ist 17, der habe ich das Gefühl, für die ist das gar kein Thema. Und in ihrer
Hoffentlich, Familie. Ne? Mhm.
Aber dann gibt es natürlich wieder viele junge Männer, die dann die AfD wählen auch. Also so, da ist wieder, manchmal habe ich das Gefühl, es ändert sich eigentlich gar nichts. Es ist immer nur so diese Kräfte, die versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Aber ob das wirklich besser wird, immer nur so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen
tolerant. Ja, und wo du gerade von deiner Tochter sprichst, ich meine, Frauen Und junge Frauen, die haben natürlich den größten Nachholbedarf gehabt. Also ich fand ja diese Entwicklung der queeren Bewegung und die Frauenbewegung, das war ja fast parallel. Und da ging es ja auch immer um Machtgefälle schon. Und die Frauen waren weltweit immer diejenigen, die am meisten diskriminiert waren, fand ich. Und da musste sich natürlich auch sehr, sehr viel tun. Und jetzt sind wir, was Frauen Bewegung und Frauensichtbarkeit und Gleichheit und im Beruf und was diese Themen angeht, sind wir ein bisschen weitergekommen. Jetzt haben aber viele wieder dieses Thema, ja, und die Jungs, wo bleiben die jetzt?
Ja, ja, die kommen, ja, ja, ja.
Und jetzt, und man hat aber trotzdem immer noch die patriarchale Gesellschaft und
ja,
um die kämpfen natürlich viele Leute auch, weil Männer müssen, also gerade ältere Männer müssen jetzt ja viele Privilegien abgeben. Oder sie wenigstens reflektieren. Und das macht, das ist anstrengend. Und an dem Punkt sind wir gerade. Und das merken Frauen, finde ich auch. Jetzt sind Frauen, die jungen Frauen, Gott sei Dank, ein bisschen offensiver geworden. Aber vielen Männern schmeckt das eben nicht. Und dann kommen wieder diese Rattenfänger von der AfD, die sagen, wenn du ein richtiger Mann werden willst, dann, ne, dann wähl mal die AfD.
Naja.
Grauenhaft, dieses Video. Ich weiß nicht, wie der Typ hieß.
Achso, das gab es tatsächlich so
wortwörtlich. Ich weiß nicht, ob es Maximilian Krah war. Immer machen okay. Diese Namen ja auch gar nicht
promoten.
Ja. Dann klappt es auch mit den Mädchen, wenn du deine innere Stärke.
Ja.
Furchtbar, grauenhaft.
Ja. Ja. Also mit den Mädchen von der AfD vielleicht. Aber das ist halt die Frage, wer das will. Ja. Das muss man halt auch wollen. Ja.
Naja, und Heranwachsende sind nun ja auch beeinflussbar.
Absolut.
Ja auch, ich meine, jede Pubertät ist eine unglaubliche, kämpferische und auch teilweise leidenshervorrufende Phase. Ne? Und das ist immer wieder so. Und ich meine, andererseits, es gibt ja auch viele Junge, die AfD wählen. Das ist ja
ganz das meinte ich ja. Ja, das meinte ich ja. Also, deswegen meinte ich ja eigentlich, ich weiß nicht, ob sich wirklich was ändert auf der Welt. Also so, es ist eher so, es wirkt dann erstmal so. Ich glaube ja auch, dass die Medien einfach in den letzten 10, 15 Jahren so viel transportiert haben, aber teilweise die Zusammensetzungen im Hintergrund genauso geblieben sind. Also habe ich manchmal das Gefühl.
Ja.
Und dadurch haben wir medial, dass viele dann gesagt haben, oh, schon wieder der nächste Werbespot, ich bin schon wieder schwul. So,
Es reicht
mir jetzt. Also die Leute, und teilweise kann ich es auch verstehen, weil die Medien haben, die gab ja auch so eine Klausel, glaube ich, so wie so einen ethnischen, dass man sagt, so dass, wenn ihr das macht, seid ihr auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und macht alles richtig, was man richtig machen kann. Dann hat das aber anderen Leuten wieder nicht geschmeckt und dann haben die halt eine Front aufgebaut. Weißt du, es ist immer diese, die einen machen es ein bisschen zu viel, dann kommen wieder die anderen und sagen, so geht das nicht. So habe ich immer das Gefühl, zwischen liberal und auch konservativ.
Ja, und gesellschaftliche Entwicklung ist auch oft so, dass 2 Schritte vor und dann wieder 3 zurück.
Oder so,
und so. Das gibt es auch. Und die Machtverhältnisse innerhalb des Kapitalismus sind ja auch entscheidend. Man muss mittlerweile auch immer reflektieren, wer spricht da und wer entscheidet denn das überhaupt und wo ist denn, wenn man jetzt plötzlich nur noch 5 Milliardäre oder Billionäre hat in Amerika, die einem Clown da vorne was einflüstern und die einer absolut inkompetenten Mannschaft irgendwie den Weg zeigen, dann haben wir natürlich Sachen, da frage ich mich, ob wir das nochmal einholen können. Es ist ja auch so, wenn man jetzt mal vom Kapitalismus spricht, selbst in Deutschland, wenn die ganzen Diskussionen jetzt, ja, wir müssen uns ja umstellen mit KI, mit geburtenschwachen Jahrgängen, mit der ganzen Zuwanderung, die eigentlich uns ja retten könnte, wenn man sie richtig steuern würde und so weiter. Wenn man das alles sieht und dann ist aber die Diskussion darüber, wo muss man Reformen ansetzen, ja innerhalb eines ganz engen Bereiches von, sagen wir mal, Vermögen oder Einkommen. Und es wird immer geguckt, dass man meinetwegen die Sklaven der Lohnsteuerkarte, dass man die irgendwie in den Fokus nimmt und die sollen es richten, ne, bei der Krankenkasse, bei der Steuer und so weiter und so fort. Aber der ganze Bereich, der immenses Vermögen außerhalb dieser Geschichte trägt, verteidigt, keine Steuern dafür zahlen möchte, es vererbt ohne besondere Abgaben, mit der Krankenkasse nichts zu tun hat und so weiter und so. Das lässt man alles außen vor. Und die haben eine unglaubliche Lobby und diese Ungleichheit, die dadurch in unserer Gesellschaft entsteht, die ist ja, finde ich, die Ursache dafür, dass bei uns alles so schrecklich läuft. Und dann haben wir da so ein alten Kanzler, der wirklich mit Rezepten aus den 50ern ansetzt und der auch sagt, das ist mit unserer Partei nicht machbar, dass man die anderen Vermögen angreift. Da finde ich, da ist schon ein Hammer gesetzt. Ne? Das ist die eigentliche Autorität, die uns alle beeinflusst. Und wir in unserem Klein-Klein dürfen uns dann gegenseitig halt vorwerfen, wie ungerecht der oder die behandelt wird. Aber das ist nicht die eigentliche Diskussion, finde ich. Ne?
Mhm. Naja gut, das ist halt dann die, ich meine, wenn man das zu Ende denkt, ist natürlich die Frage, was man dann macht, auch mit den 5 Milliardären zum Beispiel oder 50 oder wie viel es sind.
Ja.
Wenn ich die Milliarden hätte, würde ich mich ja wahrscheinlich auch einkapseln und schauen, dass keiner an mich rankommt und ich nicht die Hälfte abgeben muss und so weiter und so fort. Also beziehungsweise jetzt würde ich sagen, ey, wisst ihr was, ich würde die Hälfte der Milliarden abgeben, aber wenn ich die Milliarden habe, bin ich wahrscheinlich so gierig, dass ich dann nicht mehr mache. Weißt du, so, also deswegen denke ich dann immer, ist die Frage, ich verstehe, warum die Leute sich einkapseln oder warum die Lobbyisten um sich scharren, die für sie ihre Rechte durchsetzen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt oder vereinfacht gesagt, so. Also würden, ich denke dann immer so menschlich, ich würde, vielleicht würden wir es genauso machen. Also das muss man natürlich.
Ja, menschlich auch, ja.
Menschlich aber, sind wir ja. Alle, weißt du, so.
Menschlich, ja, wenn man mal diese Grenze übersprungen hat, dann will man vielleicht nichts ja. mehr abgeben. Aber es muss institutionalisiert werden.
Ja, ja, genau.
Da muss eine politische Regeln. Mehrheit werden.
Ja, ja, ja. Wir brauchen die und, Regeln halt dafür. Und, das ist das ja. Wichtige, sonst ja. ohne Regeln. Ja. Die Regels sind die Regels, ja, das ist immer ganz wichtig, so, ja. ja. Und aber jetzt sag mal, jetzt sind wir natürlich sehr politisch und sehr. Schwul sein, ethnisch, alles und so weiter hatten wir jetzt das Thema. Jetzt sagen wir mal, jetzt wollen wir aber mal dich auch mal auf das in quasi reduzieren auf das, was du bist, nämlich Schauspieler. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, aber du hast ja noch viel vor dir, aber bist du mit deinem Schauspielerleben, mit dem, was du erreicht hast, bist du zufrieden? Hätte es anders laufen können? Bist du auch bodenständig, dass du sagst, ja, das war doch alles ganz schön? Oder sagst du auch, ach, da gab es ein paar Chancen, die hätte ich gerne wahrgenommen, mehr?
Ja, ich kann das jetzt nur im Rückblick ausdrücken und wenn man in dem Moment steckt, dann ist das nochmal anders. Die Gewichtung, wenn du eine Rolle nicht gekriegt hast, wenn du 29 bist und denkst, du könntest da deinen großen Durchbruch haben, die Gewichtung dieser Schlappe, die du da erlebst, die ist natürlich unglaublich groß und wenn ich heute mit 67 darauf zurückgucke, dann denke ich, ach, das hat alles dazu beigetragen, zu dem, was du heute bist. Also, ne, es ist für mich gut gelaufen, das ist mein Resümee. Und ich bin jetzt eigentlich zufriedener, als ich mit 30 war. Und ich hoffe natürlich, dass immer noch der Durchbruch kommt. Weil ja, was ist Durchbruch? Ja, was ist Durchbruch? Bei mir, wenn du mal eine Gleichung oder eine Kurve an mein Leben legst, und zwar jetzt nur auf die Karriere bezogen, dann ist das so, aber immer mit einer leichten Aufwärtsbewegung.
Also auf und ab sozusagen.
Aber es immer gab mit viele Auf und Abs, aber die Gesamtkurve ist aufwärts. So würde ich das sehen. Und natürlich bin ich nicht in Hollywood gelandet, ne? Natürlich bin ich hier kein Top-Star, der sich die Rollen aussuchen kann.
Warum eigentlich nicht? Ich meine, du hast doch wirklich. Nee, aber im Ernst. Also, ich meine, du hast ja schon echt ein totales Format. Also, du bist ja so jemand, wo ich sage, so, du bist ja auf der Leinwand, an dir kommt man ja nicht vorbei. Wieso? Was glaubst du, warum ist das noch nicht passiert?
Ich glaube, es gibt eine gewisse Kongruenz zwischen Sein und äußerlicher Darstellung. Und ich würde mal für mich behaupten, dass ich als junger Mensch gut am Theater am Ernst-Deutsch-Theater oder in Braunschweig situiert war, weil ich noch ganz viel lernen musste. Es gibt Menschen, die so begabt sind, dass die, sobald die mit 20 irgendwo in Erscheinung treten, so klar richtig an ihrem Platz sind und nichts falsch machen können, also als Schauspieler. Das gibt es. Da würde ich wirklich sagen, das sind so es gibt in jeder Generation ein paar so richtige Überbegabungen. Ne? Und wenn die keinen Scheiß bauen, es gibt sicherlich mehr, als jetzt abgebildet werden, ne? Klar. Aber dann manifestiert sich das auch. Und ich würde mal sagen, ich habe auch viele Sachen dann nicht, also da war das Schicksal gegen mich. Da weiß ich gar nicht, ob das dann später, ne, wenn ich jetzt mal meine Schauspielschule, meine Theatersachen, dann bin ich mit, ich glaube, Mitte 30 erst ins Fernsehen gekommen. Ja, weil das alles immer so sehr institutionell auch begleitet wurde. Wenn ich da früher mutiger gewesen wäre, hätte ich vielleicht andere Sachen haben können. Ich habe immer ein bisschen mehr auf Nummer sicher gesetzt und habe erst dann, wenn es wirklich abgesichert war, habe ich die nächste Stufe erklommen. So, ne? Das ist eine andere Form von Karriereplanung, wenn es überhaupt eine Planung war. Das war einfach so meine Mentalität auch. Ne? Mhm. Insofern muss ich sagen, so wie du bist, also Klaus, und wie sich das abgebildet hat, ist es richtig. So würde ich sagen. Und na klar, man hat früher immer, also als ich 30 war, habe ich auch gedacht, warum bin ich jetzt noch nicht an der Schaubühne? Warum hat das Vorsprechen bei Neuenfels nicht geklappt? Warum wollte dich Flim nicht? So, ne? Also, natürlich fragt man sich das. Und dann macht man weiter. Also, ne, und ich habe immer Spaß gehabt, auch an dem Punkt, wo ich dann war. Natürlich zwischendurch auch mal traurig, dass es nicht höher rausgegangen ist. Und so war ich halt im Mittelfeld im Theater, als ich dann ins Mittelfeld ins Fernsehen kam. Ne? In den 90ern gab es dann halt diese Soaps, die ich gemacht habe, Unter uns, Marienhof, City Express, was weiß ich, ne? Das und dann kam die Lindenstraße. Ja, und dann war ich plötzlich Ende 40. Ne? Und dann muss man dann auch unseren schmalen Markt sehen. In der Lindenstraße, da bist du sicher, da hast du ein schönes Ensemble. Da war ich in der Mitte, so, ne? Ich war so 40 plus, da habe ich viele andere Serien, Episodenfiguren spielen können. Ich habe meine Tourneen gemacht und so. Und natürlich hätte ich gehofft, ich habe das auch dem damaligen Gebhard Henke, Redakteur, der damals sehr viel Macht hatte, gesagt, warum können wir nicht aus der Lindenstraße auch mal in einem TV-Movie eine mittlere Rolle oder ein Tatort? Ne? Und das war aber in deren Denken nicht drin. Da bist du, wenn du in dem Format drin warst, dann warst du Vorabend, dann warst du Serie und dann hat dich keiner mehr entdeckt. Mhm. Weißt du? Entdeckt wirst du ja wirklich nur durch außergewöhnliche, also möglichst in der Jugend Sachen, die du machst und wo du vielleicht auch gerade gesehen wirst. Und in so einem Format, wo ja keine Höhen und Tiefen sind, da spielst du eine Figur 7 Jahre lang und dann wird diese Figur von den Castern auch noch wird so antizipiert, ah, das kann der, dann kann er auch bei In aller Freundschaft noch den Piloten da spielen, dann kann er bei Alarm für Cobra 11 auch nochmal einen korrupten Geschäftsmann machen oder die in den Sokos. Und so bin ich halt durch alle Sokos und Alarm für Cobra 11 und durch alles durchgegangen. Und das war natürlich nicht außergewöhnlich. Ich habe meine Funktion erfüllt. So. Ne?
Aber diese, was ich mich da wirklich manchmal schon frage, ist, diese Caster, was machen die denn beruflich? Also, dass die.
Naja, es gibt schon tolle Caster.
Ja, ich will das,
und
das
die sind auch abhängig vom Markt, ne? Das ist schon klar. Die müssen natürlich auch gucken. Also, das ist ja die Zusammenarbeit zwischen Redakteur, Caster, Produzent, Regisseur. Und das muss sich schon immer abspielen. Und die gehen auf Nummer sicher. Die gehen natürlich so, was sind die beliebtesten Figuren im deutschen Fernsehen? Da gibt es so ein gewisses Ensemble, die sind wirklich, da weiß man, ne, wenn der und die und da, dann klappt das.
Weil
das
was ist so eine beliebte Figur im deutschen Fernsehen?
Naja, das gibt es doch ganz viele.
Also, so Mutter Beimer.
Naja, Mutter Beimer ist ja Lindenstraße, die hatte ab und zu mal noch einen kleinen Ausflug, weil das absolute Flaggschiff war.
Stimmt, die hatte sonst gar nicht so viele andere Sachen, gell?
Nein, die hatte 30, über 30 Jahre. Und dann, wenn sie mal, dann wurde ihr mal ein Geschenk gemacht und dann durfte sie auch mal eine Mutter oder irgendeine Miss Marple-Figur oder sowas. Das ist alles gut. Aber natürlich ist die auch so eingebunden gewesen, dass die auch kaum Zeit hatte, noch irgendwie eine Kinokarriere nebenbei zu machen. Das ist schon klar.
Geil, nee,
aber, super, ja. Ja, Und was gibt hier? Es gibt so tolle Figuren, also Heino Ferch zum Beispiel, ne, sind super. Ne? Ulrich Tokur, gut, der geht ja auch noch, der geht ja sehr, sehr exzellent mit seiner.
Ja, Tokur ist nicht so Power Vorabendserie, oder? So, dass man so
den. Nein, die muss
viel gut. Papa ist das nicht so, oder? Also der ist
nein,
mehr
und,
so
und das, wenn man diese Stufe quasi gar nicht für sich in Anspruch nehmen wollte, also ist ja, bei mir war das so, das war das, was ich angeboten bekommen hatte.
Ja, klar.
Aber wenn man das alles nicht, wenn man nie eine Vorabend musste, in Anführungsstrichen, weil das Geld von woanders her kam oder weil man eben auch schon so eingeschätzt war, dass man, dann läuft das anders. Und das ist ja auch richtig so. Also ist ja okay. Ne? Es gibt bei uns so viele Schauspieler und es gibt verschiedene Ebenen. Ne? Mhm. Und gibt es natürlich auch Leute, die auf einer Ebene bleiben, wo man denkt, ach, hätte auch anders sein können. Aber da der Markt ja jetzt gar nicht so viel, also wir haben im Fernsehmarkt, die Sender finanzieren auch die Kinofilme, dann, es ist halt sehr beschränkt. Ne? Es ist nicht so ein Riesenmarkt. Und da ist klar, dass sich das konzentriert, dass die Leute, die sich verankert haben, die 20 Leute, die werden natürlich die großen Batzen spielen. Und es wird dann kaum so sein. Es gibt mal so Ausnahmen wie bei Desiree Nosbusch, da freue ich mich so. Die macht jetzt einfach einen Knaller nach dem anderen. Ne? Weil die einfach mal bei Bad Banks gezeigt hat und da hatte sie die Chance zu zeigen, ja, okay, wie vielfältig sie aufgestellt ist. Und dann zack, dann schnackelt's. Und dann klappt es. Und die ist ja auch die produziert ja auch selber. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man auch noch diese Produktionspower hat. Da muss ich sagen, da war ich jetzt, das hätte ich mir nie zugetraut. Zu produzieren, wenn man das hat, wie Iris Berben zum Beispiel oder Veronika Ferres. Das sind natürlich Leute, die dann auch ein bisschen mehr Gestaltungsmacht haben.
Naja, das meine ich auch mit den Castern letzten Endes. Es gibt bestimmt ganz tolle Caster, die in ihrem Habitat sozusagen mit dem, was sie auferlegt bekommen und was sie liefern, total Speerspitze sind, aber wenn es jetzt um Kreativität geht, sage ich mal so, dass man auch ein mutiger Caster, der muss natürlich den Background haben, wahrscheinlich von einem mutigen Produzenten, also so, das kann ja der Caster nicht alleine machen und dann und auch wiederum dann ein Drehbuch und auch ein Regisseur und ein Autor, die auch Dinge wagen oder gute Rollen spielen, da muss ja ganz viel eigentlich zusammenkommen. Ja,
ja. Und die können auch nur mit dem arbeiten, was da ist. Also da muss ich jetzt die Caster wirklich verteidigen. Wenn ich mir mein Demoband angucke, dann sehe ich da schon auch nur deutlich Seriengeschichten drauf. Ne? Und ich habe jetzt, das ist so toll, dass das quasi in meinem 66. Jahr kam, der Dennis Ganzel und die Produktion dahinter, die jetzt The Prototype für Amazon macht, die haben mich aufgrund eines E-Castings engagiert. Und da habe ich einfach mal die Figur so gespielt, ne, ich weiß nicht, ob die mein Demoband da überhaupt gesehen haben, wo das total passte. Und dann habe ich jetzt einfach mit Teddy und mit Anna Ratepolle und mit Michel Matizewicz habe ich in Prag gedreht. Und da fand ich, das war mutig. Ne? Weil das kann man machen, weil sich im Moment auch durch die Streamer nochmal andere Möglichkeiten auftun. Aber ja, in der Zeit, wo ich gerne einen Tatort gespielt hätte, da kann ich verstehen, wenn die mein Band gesehen haben, dass die sagten, naja gut, aber da gibt's ja noch 100 andere, die einfach besseres Material haben. So einfach ist das. Ne? Und ob du da erkannt wirst, also die trauen mir deutlich mehr zu. Ne? Bin jetzt auch nicht größenwahnsinnig. Ich weiß schon, mein Talent einzuschätzen. Ich weiß auch schon, was ich nicht kann. Aber es gäbe durchaus noch Möglichkeiten nach oben, ne? für meine Besetzung. Das so würde ich das sehen. Aber welcher Schauspieler würde das nicht sagen? Sehr klar. Ne? Klar.
Ja gut, aber nicht jedem Schauspieler. Also es gibt ja auch Schauspieler, es gibt sicher, sagt das jeder, aber das ist ja nicht jeder bringt das mit. Also klar, weißt du, es sind natürlich auch, also jetzt sind wir ja schon mal zwei. Ich würde es auch dir unterschreiben, dass ich sagen würde, du hast ein großes Format, so du denkst es auch, wahrscheinlich dein Mann auch, sind wir schon drei.
Ja, und also, es gibt Caster, die auf mich stehen und es gibt Caster, die mich total
oder so, ja,
langweilig finden. Ne? So ist es halt. Ja, so muss man sich dann halt innerhalb der Branche halt durch arbeiten. Ist ja ganz klar.
Hm. Also ich meine, ich habe ein Telefongespräch, was wir hatten, so wo ich auch so mich erstmal bei dir vorgestellt habe, für mich, da habe ich auch kurz gesagt, dass ich so sage, ich finde, dass wir medial manchmal die Leute, die wir haben, nicht richtig gut rausbringen. Das hast du so ein bisschen eher so, ach naja, ist nicht so schlimm, also wie so eine Bescheidenheit so von dir, was ich auch sehr sympathisch fand, aber dass ich wirklich manchmal denke, wir haben auch so Schauspieler wie dich, so, man kennt diese Gesichter und so weiter und man beleuchtet die aber gar nicht, man sagt gar nicht, weißt du, es gehört auch ein bisschen zur Legendenbildung. In Amerika können die das manchmal ganz gut, weil da gibt es so viele Formate, da taucht immer mal einer auf und dann denkt man, Moment mal, ist doch der, mal sehen, was der zu erzählen hat, und dann wird der quasi prominenter, obwohl er gar nicht in einem Film mitspielt, weißt du? Und dann gibt's, und bei uns gibt's so viele, die fallen alle links, rechts runter. Und das finde ich ganz merkwürdig. Du hast dann in den Sendungen immer die gleichen Köpfe sitzen. Das sind immer die gleichen Kandidaten. Die werden immer nur mit einer Limousine von dem einen zum anderen Aufzeichnung werden die gefahren, hast du das Gefühl. Können das T-Shirt nochmal wechseln zwischendurch. Und das ist manchmal so ermüdend auch, ja.
Ja, und andererseits sind wir auch so eine Entertainment-Gesellschaft geworden. Ne, das ist ja auch oft, mit Aufkommen der Privatsender, wie diese Reality-TV-Formate oder wie heißt das denn, wenn die vom Dschungel in den, was weiß ich, also wenn die das alles machen, dann sind die ja auch super bekannt und ja, super prominent und die können da sogar ihr Leben von fristen, wo man so denkt, ja. Und jetzt die Influencer, das sind alles so Sachen, wer soll denn da noch alles beleuchtet werden?
Das sind so viele, meinst du?
Das sind alle so wahnsinnig viele. Und jeder denkt ja auch mittlerweile, ach ja, wenn ich jetzt hier mich schön aufnehme und irgendwie ein paar Follower habe oder so, dann bin ich jetzt auch einer von den wahnsinnig bedeutenden Menschen. Ja, und so habe ich es halt nicht gesehen. Ich bin halt immer sehr...
Naja, in deiner Blase bist du das ja. Du bist ja in dieser Schule, also so, du hast ja dann deine Leute um dich. Das gibt es ja immer mehr heutzutage. Also, dass man sagt, so, es gibt dann dieses eine Idol und der kann auch eine Biografie schreiben oder was auch immer. Und dann gibt es halt einfach 10.000 Leute, die kaufen das. Aber nur die kennen den, ja, quasi.
Genau, das hat sich mehr kompartmentiert, ne? Die Blase. Sind. Wir haben viele Blasen. Die eine kriegt von der anderen gar nichts mehr mit. Das, ja.
Sag mal, dieses The Prototype, läuft das schon eigentlich?
Nein, das ist in Postproduktion. Das wird auch erst 2027 rauskommen.
27 kommt das erst raus. Und das ist eine Action-Serie oder was ist das?
Nee, das ist keine Serie, das ist ein Amazon-Movie.
Also ein Film, richtig?
Das wird gestreamt und da ist der Teddy halt die Hauptrolle und da bin ich schon sehr gespannt. Das geht um eine KI, sehr, sehr komödiantisch.
Der Teddy, welcher Teddy?
Teddy Teckelbrand, der
ach,
wunderbare...
Ach, der, tatsächlich.
Ja, der Comedian.
Teckelbrand, der spielt die Hauptrolle.
Ja, der spielt die Hauptrolle. Ja.
Ah, interessant, okay.
Und das ist Action und Humor und das ist so ein Feel-Good-Ding, glaube ich. Also ich hoffe, dass das toll wird und ich glaube es schon auch, ja, weil der Dennis Gansel ist ein ganz toller Regisseur.
Ja, Dennis Gansel, logisch, auf jeden Fall.
Und die haben einfach die tollsten Leute auch für die Special Effects und Kamera und Kostüm und Maske und alle Gewerke. Also in Prag, das war einfach ein Fest, diese wahnsinnig tollen Spezialisten kennenzulernen. Und die Dreharbeiten haben wahnsinnig Spaß gemacht. Das war toll. Ich hatte auch so für die Body Language noch so ein Waffentrainer und so ein Koordinator, ne, dass ich da auch richtig...
Hast du auch geschossen?
Ich habe auch geschossen. Oh. Verfolgungsjagd und
alles. Bist du böse aber, ja?
Ach, was heißt böse? Das kommt ja immer drauf an. Ich fand mich selber als Figur nicht böse. Man muss ja seine Figur immer verteidigen. Das ist ja selbst der Typ, der irgendwie krumme Sachen macht, der findet ja, dass er das aus einem guten Grund macht. Insofern muss man immer diese Innenperspektive als Schauspieler so halten. Na, wo ist denn quasi das Gute? Also wo finde ich mich denn gut? Ich darf ja nicht die Kritik an meiner Figur schon mitspielen. Ne?
Okay, also subjektiv böse, objektiv ist nochmal eine andere Frage.
Also, ich war da ein ganz guter Typ.
Nee, umgekehrt.
Schauen wir mal, was übrig bleibt. Man kann ja im Schnitt noch viel verändern. Man weiß es ja.
Ach Gott, das finde ich ja super. Das gucke ich mir an. Das finde ich auch eine interessante Mischung, weil auch Dennis Gansel, der ist ja eigentlich auch eher Action-Regisseur für deutsche Verhältnisse eher selten.
Toller,
ja.
toller Genre.
Ja, Genre.
Und The Tiger ist auch schon toll gelaufen auf Amazon und ja, toller, ich mag den total gerne, der hat wahnsinnig. Und er ist ein ganz, ganz toller Arbeiter auch, der arbeitet mit allen Abteilungen so wahnsinnig gut und ruhig und überlegt und also wirklich toller. Kann ich nur.
Vermisst du denn so ein bisschen so Hollywood-like-artige Produktionen in Deutschland? War das nie so dein Ding? Ist das dir egal, weil du sagst, naja, es ist so, weil du auch vorhin gesagt hast, so, wenn ich eine Serie, ist auch ein bisschen, so habe ich eine sichere Sache, da gehe ich jeden Morgen hin, mach da mal, oder die Drehtage, die ich habe, gehe da hin, mach mal ein Dings, geh wieder nach Haus, ist mir vielleicht sogar lieber. Ja?
Ich hatte in den 90ern mal zwei Sachen, wo Hollywood nach Luxemburg kam. Das war One Against the Wind, das war ein TV-Movie für CBS mit Judy Davis, da habe ich so eine Nazi-Figur gespielt. Und dann habe ich nochmal Jewels, wo ich den Adjutanten von Helmut Prochnow spielte, Juwelen der Liebe, das waren vier Teile auch für NBC, glaube ich. Da kriegte man ein bisschen mit, diese amerikanische Produktionsweise, also da war einfach wahnsinnig viel Expertise, Geld. Die haben in Luxemburg natürlich auch sehr gelockt durch Steuermodelle und also das war schon irre. Und da wurden die Stars, die wurden natürlich super behandelt, aber auch ich mit meinen vier Drehtagen fand wahnsinnig toll getragen auch, weil alle Abteilungen, natürlich muss jeder in seiner Abteilung wirklich top sein, aber das war schon sehr, sehr anders als so eine Serienproduktion. Ne? Da wurde natürlich viel mehr auf Figurenzeichnung und Visuelles geachtet. Und bei einer Serie, also das Letzte, was ich an Serienerfahrung gemacht habe, war Für alle Fälle Familie. Da hat die Bavaria hier für 3,5 Monate gedreht. Das Konzept, das war sehr auf eben Familie und Harmonie ausgerichtet. Es war ein tolles Ensemble, was da am Werk war. Und dann war aber das Tempo, das war so hoch, dass man so gerade mal mit dem Text lernen und mit dem, dass man das einigermaßen kompetent alles ablieferte. Und zwar, das war auf allen Abteilungsebenen so, dass alle sehr, sehr, sehr unter Druck arbeiteten. Und dann hast du natürlich, wenn du das dann anguckst, das war für Sat.1 und Joyn produziert, wenn du das alles anguckst, dann ist dieser Druck spürbar. Ne? Okay. Dann wird ja nicht mehr auf den Einzelnen mit einer super Beleuchtung und das stimmt das und dann machen wir nochmal, weil der Ton da kam. Es bleibt vieles einfach liegen, wo man bei deutlich mehr Zeit und Geld einfach noch bessere Ergebnisse rausgeholt hätte. Klar. Visuell als auch schauspielerisch, also was weiß ich, in allen Gewerken. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Und wir haben jetzt im deutschen Fernsehen einige Flaggschiff-Projekte. Also ich war jetzt bei dem letzten Unschuldig 3, das war ein Flaggschiff. Das ist Degeto produziert und Philipp Leinemann auch fantastischer Regisseur und so. Da merkt man schon, da ist noch Raum und Zeit. Das war so. Aber das ist nicht durchgehend der Fall.
Du hast ja auch wenn man so Filmografie und so sich anschaut, du hast auch so Sachen wie so Comedian Harmonists, hast du zum Beispiel auch stehen.
Ja, das ist einer der Punkte, wo ich mit Filzmeier, das ist sowas, wo ich zu der Zeit sehr gehadert habe. Ich war bei Stalingrad schon im Gespräch und da habe ich mir selber verscherzt. Die Rolle hat dann die tschechische Koproduktion übernommen. Man kann es so und so sehen, vielleicht habe ich auch zu hoch verhandelt als Anfänger. Dann bei Comedian Harmonists, bin ich auch relativ zusammengestrichen worden. Dann war bei, was war denn noch als nächstes? Ach ja, den Marlene Dietrich-Film. Da hat Otto Sander meine Rolle übernommen, weil der verfügbar war. Das ist ja klar, super, super Typ. Ne? Also da waren so viele Sachen, wo ich dachte, jetzt aber, nein, doch nicht.
Aber bei Comedian Harmonists, das heißt zusammengestrichen, das heißt es wohl, du hattest am Ende keine
Großen. Da bin ich eigentlich nur noch im Bild. Da bin ich, da ist gar nichts mehr.
Aber die gedrehte Rolle war viel größer.
Nicht viel größer, aber die war so, dass sie eine dramaturgische Funktion hatte und das ist einfach weggeschnitten worden. Ne? Und da dachte ich immer so, ach Mensch, mit dem Sepp Vilsmaier, da hatte ich privat eine guten Draht. Und der hätte gerne auch wahrscheinlich das anders gehabt, aber da sind halt produktionstechnische Gründe oft dann auch, du hörst ja oft, dass Schauspieler dann rausgeschnitten werden oder so, ne? Oder so zusammengestrichen, dass man den Kern der Sache nicht mehr mitkriegt. Das ist mir da eben passiert und da hatte ich Hoffnung. Aber da kannst du auch sehen, Comedy in Harmonis wurde gedreht, als ich Marienhof machte, auf dem Bavaria-Gelände in München. Und dann haben wir kurz mal privat geredet, der Sepp Vilsmaier und dann sagte der, ja, warum machst du denn auch sowas? Also, ne, da war so ganz klar, er macht Kino und ich mache diese Daily, da wurde das ja damals schon. Und das waren natürlich unglaubliche Unterschiede. Und produktionstechnisch denken die Leute so, ne? Sowohl vom Casting als auch vom Standpunkt. Da war damals so ein, ja, da dachte ich auch, schade. Da hätte ich auch gerne den Durchbruch da schon gehabt. Und das kam dann leider nicht. Ne? Solche Sachen muss man eben einstecken. So ist das. Ja, gut. Und deswegen steht es auf meinem Zettel. Es steht auf meinem Zettel, da könnte ich jetzt nichts zeigen. Ne? Da kann ich nichts zeigen, weil das ist ja nicht im Film drin. Ne?
Ja, das ist echt, sowas ist echt schade. Ja. Das stimmt. Ich meine, manche Schauspieler bei Daily zeige ich jetzt auch mal so, da verstehe ich schon, dass man die in Filmen nicht castet. Also es gibt ja schon welche auch, wo man so sagt, die geben sich richtig Mühe, die kommen vielleicht auch gar nicht, sind vielleicht, weiß was ich, wo die herkommen. Manchmal sind es auch Influencer, die da einfach vor die Kamera...
Ja, wenn die plötzlich bankable werden, also natürlich, ja, das gibt es ja auch, ne, wenn plötzlich man denkt, ach, jetzt will ich die junge Zuschauerschaft animieren, dann ist so ein Influencer vielleicht von der Produktionsüberlegung her wertvoller. Ne?
Und ich kenne auch gestandene Schauspieler, die das dann zum Beispiel bei einer Daily mitspielen, aber das nicht so an die große Glocke hängen. Ja.
Ja, klar, natürlich.
Gibt's auch, ja.
Ja, ja.
Aus Gründen.
Ja, und es gibt ja auch Karrieren, ne, die sind innerhalb von 10 Jahren und dann verabschieden die sich auch aus dem öffentlichen Bewusstsein. Sowas gibt es ja auch. Ne?
Sowas gibt es auch,
ja. Ja, und da muss ich dann ja schon sagen, bei mir 40 Jahre durchgehalten zu haben und jetzt immer noch Angebote zu kriegen, ist ja auch ist schon mal wahnsinnig toll. Ja, kann ich sagen, wow.
Ja, absolut. Toll. Aber wo es nicht geklappt hat, das habe ich in einem anderen Interview gehört, ist bei Forstinspektor Buchholz. Da hat es, glaube ich, nicht geklappt mit der Rolle. Habe ich gelesen.
War das Forstinspektor Buchholz?
Ja, ich habe es sogar gegoogelt. Forstinspektor Buchholz, da hast du, glaube ich, erzählt, ich glaube, das Casting war nicht so besonders oder irgendwas.
Wo habe ich das noch erzählt? Stimmt.
In einem anderen Podcast. Ich habe einen gehört, wo du irgendwie vor 6 Jahren eineinhalb Stunden Podcast geführt hast.
Ich musste jetzt an die andere Sache denken. Aber ja, Forstinspektor Buchholz, das war eine meiner ersten, als ich vom Theater weg ging, Versuche hier beim WDR, da habe ich so ein Ding mitgemacht und also so ein Casting.
Ja.
Und das fand auf einer Bühne statt.
Ah ja, das war's. Ja, ja, ja.
Und die Kamera war so im Zuschauerraum, ich fühlte mich wie auf einer Bühne. Und ich hatte nun wirklich noch nicht viel Erfahrung mit der Kamera. Und die war halt weit weg. Und dann dachte ich so, ich musste da auf so einem Stuhl sitzen und musste, weiß ich nicht, diesen Text, da vielleicht war es sogar ein kleiner Monolog. Ja. Und ich so, weißt du, ich setze mich dann da so auf diesen Stuhl und denke, okay, also schicken, hier so, open here, you will jump twice as high. Und mache dann meinen Text so richtig schön in die Kamera. Also damit die Kamera das auch sieht. So. Vollkommen Banane, natürlich, weil die
haben halte mich ein, halte
die haben mich
ein,
wahrscheinlich, Alter. Die haben mich wahrscheinlich so, die haben mich so genommen, klar, und ich war nun überhaupt nicht entspannt, sondern ich war einfach,
super.
100% zu viel. Und dann sagt er, komm jetzt mal ein bisschen, mach mal ein bisschen lockerer, mach doch mal hier so. Aber da habe ich total vergeigt. Das hat der Horst Kummet dann sehr, sehr schön gespielt.
Ja, ja, genau. Ganz also ich hab gedacht, was war das denn? Ja, das ist 36 Folgen in 3 Staffeln, ja. Premiere ja, 1989.
Ja,
das Leben eines Försters ist keine romantische Idylle und wird durch den Berufsalltag von Michael Buchholz klar, ja. Ja. ist verantwortlich, er sieht sich als Anwalt der Natur, setzt sich für aussterbende Tierarten ein und deckt einen Umweltskandal auf. Das habe ich mir nur mal durchgelesen, das fand ich super. Ja, also vielleicht, falls das mal einer neu auflegen will mit dir in der Hauptrolle, ich würde es mir angucken, ja. Forstinspektor Buchholz kämpft gegen Umweltsünder.
Stimmt, das könnte man mal machen.
Das ist doch hochbrandaktuell. Ja. So brandaktuell, warum macht
man das? Heute wäre ich ein bisschen entspannter, das ging. Ja.
Ja, also lieber Klaus, ich muss sagen, wenn ich mir das so anhöre, jetzt so ein Querschnitt so von deinem Leben, wie du das so siehst, auch die Branche siehst und dein auch mit den 40 Jahren, auf die du zurückschaust in deinem Berufsalltag, du machst eigentlich einen sehr entspannten Eindruck. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, du bereust was oder bist verbittert und sagst, sondern eigentlich alles gut, oder?
Ich bin nicht verbittert, nein. Das ist, privat geht's mir super, beruflich geht's mir gut. Die Weltlage lässt zu wünschen übrig, aber ich habe so mein Leben, wenn ich das so auf diesem Graphen durch diese von 1958 bis 2026, wenn ich das sehe, habe ich eine deutlich gute Kurve erwischt. Bin ich sehr glücklich drüber. Mhm. Und noch geht's mit der Gesundheit. Das ist ja auch immer ein Fall. Ich habe meine Eltern gepflegt, also von 2013 bis zum letzten Jahr hatte ich sehr viel auch damit zu tun, weil ich meine Eltern im Nachbarhaus untergebracht hatte. Mein Vater war dement, den haben wir gut begleitet. Und meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Die hatte bis vor 2 Jahren auch sich bester Gesundheit erfreut. Dann hatte sie Krebs. Das war eine sehr harte Phase. Und ist sie jetzt gestorben. Und da habe ich das Gefühl, auch das ist gut gelaufen. Also da ist nichts übrig geblieben, wo ich dachte, ich muss noch irgendwas klären. Mhm. Und das muss man ja auch immer so mitgewichten, ne? So diese private Geschichte. Ich habe mit den meisten meiner Männer habe ich noch eine freundschaftliche Beziehung. Und also da ist alles gut. Und beruflich kann jetzt alles kommen. Und ich gehe auch noch nach Hollywood, wenn sie mich haben wollen. Und wenn es nicht so ist, bin ich aber auch glücklich. Mm.
Naja gut, aber ist ja, ich meine, jetzt wenn du sagst, so wie The Prototype, dieser Film, das ist ja schon so ein bisschen...
Ja, der wird immerhin weltweit wahrgenommen, ja, eben. Wenn ich noch drin bin. Es kann natürlich sein, dass ich nur noch mit einem Augenklimper drin bin.
Das wäre ja schrecklich, stell dir mal vor. Aber das kann doch nicht sein, wenn du da ein Bösewicht bist, die können dich doch nicht da... Also du sagst ja selbst, du bist nicht
so... Ich bin kein Bösewicht, nein, ich bin... Aber das wäre schon schön, wenn das noch wahrgenommen werden könnte.
Ja, mit Sicherheit. Wo kann man dich denn momentan noch sehen, wenn man dich sehen möchte?
Im Moment kann man noch auf Join, glaube ich, diese für alle Fälle Familie gucken.
Ah ja.
Dann Alarm für Cobra 11 ist auch bei Disney Plus, glaube ich, verfügbar.
Aber Alarm für Cobra 11 hast du immer böse gespielt, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Da habe ich 3-mal mitgespielt und beim letzten Mal war ich ein, da war ich kein Böser, da war ich ein Zollermittler.
Ach, ein Zollermittler. Aber immer so, immer tough, gell? Immer da der Zollermittler?
Ja, immer. Ich habe immer so die heterosexuellen Männer gespielt, ja. Ja, ist ja Quatsch, das überhaupt so zu sagen. Es waren halt die Männer. Die
ja.
Männer.
Naja, das kann man schon so sagen, finde ich. Kann man schon so sagen.
Ja.
Okay, genau, ja gut. Also da ist auf jeden Fall einiges.
Es kommt noch dieses Unschuldig 3, das wird in Postproduktion sein. Wann das rauskommt, das könnte noch dieses Jahr auch rauskommen. Unschuldig 3.
Ist das eigentlich toll, wenn man so Schauspieler ist und sagt so, ja, ich habe so ein paar Projekte, da habe ich das, da.
Ja, das ist gerade toll.
Jetzt aber ich weiß auch nicht so genau, wo man es sehen kann, wenn man so ein bisschen so, ja, ich bin irgendwo. Ich meine, weißt du, es ist ja anders, als wenn man so ein kleiner Schauspieler ist und hat so ein Projekt und sagt so, ich habe so in einem Kurzfilm mitgemacht, den kannst du dann und dann sehen. Aber so.
Ja, das ist was anderes, ja. Ja,
aber so ist schon schön, oder? Wenn man so, toll, hier bin ich mal, da bin ich mal.
Das ist das Gute, deswegen fühle ich mich gerade beruflich auch so gut, dass immer im guten Maß Angebote kommen. Ich arbeite, dann kommt ja auch immer zwischendurch ein Sprecherjob oder eine Synchronisation oder so dazu. Aber es ist nicht so, dass ich mich als Rentner auf dem Sofa fühle, sondern eher, dass ich gefordert bin. Und zwar in diesem guten Maß, wo man immer denkt, ja, und dann kann man mal wieder in Urlaub fahren und dann kann man mal wieder arbeiten und ja, das ist im Moment ein sehr schöner Zustand. Das gefällt mir sehr gut.
Ich muss dich abschließend nochmal fragen, um ein bisschen so deine Persönlichkeit zu checken, ist, hast du eigentlich auch früher schon, als du Schauspieler werden wolltest, vielleicht noch nicht warst und so, gab es immer, hast du so Vorbilder? Hast du so Leute, wo du so sagst, das ist ein geiler Schauspieler oder das ist einer, der mich inspiriert hat, das zu werden, was ich bin?
Ich fand Christian Habig wahnsinnig toll.
Wer ist denn Christian Habig?
Ja, den kennt ihr jungen Leute nicht mehr.
Junge Leute, ich bin 48, sag das doch.
Ja, ja, nur, ich bin ja 20 Jahre älter. Ja. Christian Habig ist ein fantastischer Schauspieler. Gut, das kann man jetzt im Rückblick nochmal verdichten. Aber der hat mich als Friedrich Freiherr von der Tränk in einer Serie schon mal sehr mitgenommen, als junger Mensch. Ja. Der war also, der hatte so einen, ja, so ein Glamour. Der war ein richtiger Kerl, der konnte kämpfen, der konnte reiten, der konnte da. Und wenn man dessen Karriere mal weiter gesehen hat, der hat dann Theater gespielt mit Peter Brook, der hat ganz tolle Filme gemacht mit Matti Geschonek und auch Kinofilme und so. Der hat eine
Karriere. Der heißt aber Matthias Habig. Ich habe Google den gerade.
Matthias Habig, ja, ja. Matthias Habig, ja, ja. Matthias Habig, Google den mal. Der hat übrigens nie sich für irgendeine PR, das musste der gar nicht, hingesetzt, sondern der hat einfach durch seine Karriere überzeugt. Und dann ist er wieder nach Paris inzwischen, glaube ich, abgedampft, wo er lebt. Aber der ist für mich ein richtiges Vorbild. Der wird jetzt auch über 80 sein.
Ja, der ist. Ich google den gerade, während du mir das erzählst, weil mich das einfach mal interessiert. Ich kenne den auch. Natürlich kenne ich
ja,
den.
Ja, ja.
Matthias Habig kennt man. Und der ist jetzt stolze 86.
Der ist schon 86?
Ja,
wow.
Und ist immer noch im Geschäft.
Ja, ja, ja. Der ist also wirklich klasse.
Interessant. Okay.
Ja, und dessen, also auch dieses unabhängig vom jeweiligen Zeitgeschmack sein. Der hat eben alles gemacht, alle Genres auch durch. Ne? Der hat tolles Theater gespielt, der hat Serie, der hat Filme, der hat alles gemacht und auf einem hohen Qualitätsstandard und hat sich selber dabei nicht aus dem Blick verloren. Also ich vermute mal, dass der auch ein sehr ausgeglichenes Leben führt. Hoffe ich mal für ihn.
Ja, natürlich, das hoffen wir natürlich. Und vor allem halt auch ja, quasi international hat er ja gedreht, ja, wie du auch
gesagt hast. Ja, und der hat nie irgendwas darüber, also der macht nichts von sich her. Der ist geradezu bescheiden in der Wahrnehmung, also was ich so wahrnehme. Ganz, ganz toll.
Das ist toll. Das ist auch echt eine schöne Antwort, weil ich sowas wüsste. Ich musste jetzt erstmal googeln, dass ich bin ja schon sehr filmaffin, aber da den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Das finde ich umso interessanter, wenn du jetzt nicht, also das so hast, das ist wirklich jemand sehr Spezielles, scheinbar, der dich wirklich persönlich berührt hat. Es war jetzt nicht, wie du sagst, so, ja, also Al Pacino ist für mich der Größte, weißt du, so, sondern es war, ist ja, ja wirklich eine sehr ausgewählte Wahl, die du gerade getroffen hast. Ausgewählte Wahl, ja, kann man sagen.
Ja, 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 ja. Ja.
Cool. Sehr cool. Okay, merke ich mir. Muss ich mal gucken, vielleicht lade ich ihn mal ein. Mit dir zusammen.
Das wäre toll, ja, wenn er das macht. Das wäre super.
Ja, mal gucken. Ja, mal sehen, mal sehen. Gut, lieber Klaus, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst.
Ich danke dir, es war ein schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Ich finde, dass du da ganz sehr interessante, also beziehungsweise ich finde immer noch, was so bei dir heraussticht oder was man auch am Ende merkt, ist, dass du hast so eine sehr unaufgeregte, fast, ich glaube auch manchmal zu bescheidene Art, mit deiner eigenen Prominenz so umzugehen, die ich aber sehr sympathisch finde. Oder auch mit dieser Präsenz als Schauspieler. Also nicht nur vielleicht die Prominenz im Sinne von jetzt so klassisch, hallo, ich hätte gerne ein Autogramm, sondern auch so als Künstler. Sag ich mal, weil ich glaube schon, dass das echt, also gehst du bescheiden damit um und das macht dich aber so sympathisch, weil du nicht, ja, du bist ganz normal, also irgendwie so auf dem Boden, ja. So,
Dankeschön.
Finde ich echt cool. Also, Klaus, bleib noch dran. Alles, alles Gute für dich. Und ja, und wenn du noch internationalen Durchbruch machst, kommst du aber hoffentlich nochmal zu mir in die Sendung.
Dann sag ich Bescheid, auf jeden Fall. Wenn du es nicht vorher wahrnimmst.
Okay, gut, wunderbar. Mach's gut.
Ja? Ciao, Chris. Alles vielen Gute. Dank.
Ciao, ciao. Tschüss.